Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir hätten eigentlich jetzt den Anfang der DNA-Reihe gehabt. So war das geplant. Also wir wollten eine Predigtreihe über die DNA machen. Aber wir haben das nicht hinbekommen, so im durchgängig. Und dann haben wir es verschoben auf Anfang nächsten Jahres. Von daher ist das jetzt eine andere Predigt, als längere Zeit noch im Online-Kalender drin stand. Ihr seht hier schon das Thema, die Herausforderung der Heiligkeit Gottes. Wir haben gerade in den Liedern so gesungen, so ähnlich, die Wege Gottes sind vollkommen und so weiter. Das sind alles so Lieder, wo wir zum Ausdruck bringen, was wir glauben. Aber die Realität sieht manchmal einfach ein bisschen anders aus. Ich habe hier so einen Satz gefunden im Buch, der menschliche Geist kann enorme Mühsal ertragen, wenn er in seiner Situation einen Sinn erkennen kann. Aber das Fehlen von Sinn macht die Lage unerträglich. Wenn ich nicht verstehe, dann habe ich echt Mühe, manchmal Gott wirklich zu vertrauen. Und darum soll es heute ein Stück weit gehen. Wenn wir Gott nicht mehr verstehen, weil wir sein Eingreifen vermissen, weil wir keine Antwort auf sein Rufen erhalten, weil wir nur noch die brutale Not der Welt sehen, uns bedroht fühlen, alles verfahren erscheint, dann kommen wir leicht in eine Krise hinein, wo unsere Fundamente anfangen zu wackeln. Und deshalb finden wir auch in der Bibel so viele Berichte, die genau solche Krisen schildern, inklusive unserer menschlichen Reaktionen darauf. Das finde ich so gut. Das sind nicht nur die Krisen, die da geschildert werden und dann, toll, der hat es geschafft und so, sondern auch die ganzen, das ganze Unverständnis wird geschildert. Nehmen wir mal Josef, der von seinen Brüdern ja verkauft wurde als Sklave und erst am Ende von vielen Leidensjahren den Plan Gottes erkannte und dann gesagt hat, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das konnte er aber erst nach langen Jahren sagen. Oder Hiob, der erst nach vielen inneren und äußeren Auseinandersetzungen sagen konnte, nun hat mein Auge dich gesehen, jetzt erkenne ich dich. Oder die Jünger, die total verwirrt in Richtung Emmaus marschiert sind, die ganze Hoffnung auf den Messias am Kreuz zerstört, bis Jesus selbst in die Tiefe ihrer Seele hinein sie anspricht und die Heilsgeschichte erklärt und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz. Da hat sich was gewendet bei ihnen. Und wir wollen heute so eine Geschichte aus dem Alten Testament lesen, von David und einer großen Menge seines Volkes, die alle ziemlich geschockt waren vom Handeln Gottes, aber danach die Heiligkeit und das Handeln Gottes in einem ganz neuen Licht erkannt haben. Wir lesen aus 2. Samuel 6, Vers 1 bis 15. Ich habe das hier auch auf der Folie. Also 2. Samuel 6, 1 bis 11 lesen wir zunächst und später auch die restlichen Verse. Daraufhin rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Er führte sie nach Bala im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn des Allmächtigen trägt, der über den Cherubim thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie sie aus dem Haus Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen. Vier, auf dem sich die Lade Gottes befand, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achjo ging vor ihr her. David und das ganze Volk Israels tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zithern, Harfen, Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peres Usa. Diesen Namen trägt er noch heute, also Riss Usa heißt es. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn und er fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gat. Die Lade des Herrn blieb 3 Monate bei der Familie Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Also den Obed-Edom hat er gesegnet. Wir wollen da jetzt mal so Schritt für Schritt durchgehen und gucken, ob wir da den Sinn erkennen. Welche Bedeutung hatte die Bundeslade? Wir haben hier so ein schönes Bild, wie die wahrscheinlich ausgesehen hat. Sie symbolisierte die Gegenwart des Herrn der Heerscharen. Wenn im Alten Testament von der Lade, der Bundeslade die Rede ist, dann erscheint meistens auch dieser Name Jahwe Zebaoth, Herr der Heerscharen. In der Septuaginta wird er mit der Allmächtige wiedergegeben. Also das war so eine richtige Demonstration. Da ist die Gegenwart dessen, der alles beherrscht, des Allmächtigen. Und sie war auch der Ort der Versöhnung und der Weisung Gottes. Der Sühnedeckel, den wir hier sehen, gedeckt von den Flügeln zweier Engels, der Cherubim, war der Ort, wo die Sünde gedeckt wurde und Versöhnung mit diesem allmächtigen Gott stattfand. Die beiden Gesetzestafeln im Inneren der Lade vergegenwärtigten den Willen Gottes und seine guten Weisungen, die zur Grundlage der Gesetzgebung von vielen Völkern wurde. Und sie war auch eine Demonstration der Heiligkeit Gottes. Wir sehen hier die Lade hier vorne in der Stiftshütte. Und auch im Tempel Salomo sah das so ungefähr aus. Die Bundeslade war im Allerheiligsten drin. Und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester dort hinein am großen Versöhnungstag. Wer sich der Bundeslade unrechtmäßig näherte und sie berührte, wurde getötet. Das war ganz eindeutig eine Anweisung Gottes. Wer das macht, unrechtmäßig, der wird getötet. Die Bundeslade war aber kein Talisman. Das war keine Reliquie, kein Glücksbringer mit magischen Kräften. Wer die Filme von Indiana Jones vielleicht schon gesehen hat, da kommt die auch irgendwo vor, so als ein besonders mächtiges Gerät, das irgendwo Unglück bringen kann oder Glück oder was auch immer. In den Tagen Elis, als Israel von den Philistern geschlagen wurde, holten die Israelis die Bundeslade, wurden aber erneut geschlagen von den Philistern und dann haben die Philister die Bundeslade einfach mitgenommen und Gott hat die Philister mit Plagen geschlagen. Das war wahrscheinlich so das Vorbild von Indiana Jones ein bisschen. Die Gegenwart der Bundeslade konnte Segen bringen oder Fluch. Also es hing schon etwas ganz Besonderes mit dieser Bundeslade zusammen. Aber Gott machte eigentlich dadurch deutlich, wer sein Vertrauen in den Kultgegenstand setzte, weil für Israel hat es auch nicht immer Glück gebracht, erlebt das Gegenteil des Erhofften. Wer sein Vertrauen in den allmächtigen Gott setzte, der diese Bundeslade eigentlich symbolisiert hat, seinen Anweisungen vertraut, die Gesetzestafeln im Inneren der Bundeslade erlebt die Zuwendung und den Segen Gottes. Ich habe den nächsten Punkt überschrieben mit gut gemeint, aber schlecht gemacht. Die Diskrepanz zwischen geistlicher Ausrichtung und menschlichem Handeln. Wenn ich das so sage, die Diskrepanz zwischen geistlicher Ausrichtung und menschlichem Handeln, und wir gucken in unser Leben rein, ich glaube, wir können da so manches feststellen. Wir haben manchmal eine gute geistliche Ausrichtung und dann kommt irgendwas und wir handeln total menschlich. Also es gibt immer wieder diese Unterschiede, das ist normal bei uns. David stand ohne Zweifel unter dem Segen Gottes. Warum? Weil er anders als Saul die Beziehung zu Gott in allen Dingen, der Beziehung zu Gott in allen Dingen den Vorrang gegeben hat. So auch hier. David stellte bewusst das geistliche Erbe seines Volkes wieder in den Mittelpunkt. Das Zeichen der Gegenwart Jahwe Zebaots, des Allmächtigen, die Bundeslade, sie sollte dort sein, wo er als König regierte, in Jerusalem. Deswegen hat er gesagt, ich möchte diese Bundeslade jetzt mit großem Primborium, mit allem drum und dran, nach Jerusalem führen, wo ich regieren werde. Da soll Gott präsent sein. Das ist mir das Wichtigste. Und David brachte auch rein äußerlich den nötigen Respekt. Ein Aufgebot von 30.000 jungen Leuten steht hier zur Begleitung, zur Überführung. Das ist einmal Kirchheim oder zweimal Wendlingen. So viele Leute waren das. Ein komplett neuer Wagen, der noch nicht durch eine frühere Verwendung unrein hätte sein können. Und dann die Söhne von Abinadab. Das waren die Nachkommen von Eliasar, dem laut 1. Samuel 7,1 ausdrücklich die Obhut der Bundeslade anbefohlen wurde. Er wurde dafür extra geheiligt. Also es hat alles gestimmt. Und dann mit der Vollzahl an Instrumenten, wir kriegen die hier in der ganzen Palette geschildert, brachte David zusammen mit dem Haus Israel, dem Herrn, einen beeindruckenden Lobpreis mit vollem Einsatz. Ich weiß nicht, was das für ein Lärm war, was das für ein Gesang war, was das für ein Jubel war. Man kann sich das wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen. Anders wie wir jetzt hier singen wahrscheinlich am Morgen. Offensichtlich hat alles gestimmt, bis zu diesem Schockerlebnis, das wir gerade gelesen haben. Die Rinder gleiten aus, Usa greift wahrscheinlich reflexartig nach der Bundeslade, um sie zu halten, und Gott tötet ihn auf der Stelle. Wir haben gesehen, das war sachlich richtig. Jeder, der die Bundeslade unrechtmäßig berührt, der muss getötet werden, das hat Gott gesagt. Aber in diesem Zusammenhang, da war das Handeln Gottes unverständlich und schockierend. Und die Reaktion von David wäre auch unsere Reaktion gewesen, so sage ich es einfach mal. Also meine, als ich den Text gelesen habe, ich verstehe den David vollkommen. Und da merkt man schon, wenn man diesen Text liest, ohne dass man gleich eine Erklärung sich überlegt dafür, dass man eigentlich froh ist, dass man sich da hinterm David verstecken kann. Also so ging es mir auf jeden Fall, dass der David so reagiert hat, der Mann nach dem Herzen Gottes. Dann konnte ich auch sagen, ja, also meine Reaktion ist auch nicht ungeistlicher als die vom David. Und das steht eben in Vers 8, und es wurde David heiß vor Schrecken. Elberfelder. Oder in der Luther steht, da ergrimmte David. Oder in der Schlachter, aber David entbrannte darüber. Also das hat was richtig mit dem David gemacht. Von seinem geistlichen Standpunkt aus war alles klar. Gott ist souverän, Gott ist allmächtig, der einzig Gerechte, der heilige Gott. Wenn unser Leben Jesus gehört, dann sind das auch für uns absolute Basics in unserem Leben. Und daran würden wir auch nie rütteln. Das ist theologisch absolut korrekt, diese Aussage. Aber in solch einem Kontext beginnt dieses geistliche Grundgerüst plötzlich gefährlich zu schwanken. Da hätte doch jeder von uns genauso reagiert, genauso reflexartig, wenn er die Verantwortung gehabt hätte. Die Bundeslade muss jetzt da nach Jerusalem geführt werden. Ich bin dafür verantwortlich, ich bin dafür geheiligt. Und jetzt gleiten die Rinder aus und es rutscht weg. Da hätte doch jeder zugegriffen, ganz normal, aus Verantwortung heraus. Das war doch aus unserer Sicht korrekt. Auch das Herz, die Motivation, das hat doch gestimmt. Die Hingabe an Gott war doch erkennbar. Und deswegen, die Heiligkeit Gottes fordert uns heraus. Und sie endet nicht an für uns unverständlichen Ereignissen. Usa hatte das erleben müssen, aber eben nicht überlebt. weil Gott ganz klar gesagt und angeordnet hatte, niemand kann die Bundeslade berühren, ohne dass er stirbt. Es gibt Dinge, die haben tödliche Konsequenzen in unserem Leben. Das kennen wir aus dem Alltag. Wenn einer mit 100 Kilometer auf dem Baum rast, dann war es wahrscheinlich sein letzter Moment in dem Leben. Eine tödliche Konsequenz. Nur ein kleines Beispiel. Zur Heiligkeit Gottes gehört seine Souveränität. Wenn Gott etwas macht oder zulässt, dann macht er keinen Fehler. Aber genau das ist uns absolut fremd. Das gibt es unter uns Menschen nicht, weil wir immer Fehler machen. In solch einer Situation merken wir auch, wie schnell unser Gottesbild menschlich wird. Wir kriegen das nicht richtig zusammen. Sobald etwas für uns Unverständliches passiert, zweifeln wir an Gottes Gerechtigkeit. Besonders wenn uns das näher geht, wenn es uns direkt betrifft. Und besonders wenn wir irgendwie denken, der oder die oder ich habe das nicht verdient. Da ist so viel Engagement, die haben so viel aufgegeben, um in die Mission zu gehen zum Beispiel. Ich denke da an ein Ehepaar von uns, die sind ausgereist und in den Tschad und dann waren sie 2 Wochen im Tschad. Die hatten alles aufgegeben, Haushalt aufgelöst, Autos verkauft, alles weg. Er war Industrieingenieur, irgendwas im Roboterbereich, hat alles aufgegeben gehabt, einen guten Job, gut verdient, alles. Dann sind sie zwei Wochen im Tschad, dann gibt's Krieg in der Hauptstadt, das war 2008. Sie mussten evakuiert werden. Nach 2 Wochen wieder zurück. Sie wussten gar nicht richtig, wohin. Alles war weggeräumt. Sie konnten gar nicht mehr irgendwo einfach einsteigen und wohnen. Und es war ungewiss, wann können sie wieder zurück. Dann konnten sie wieder zurück. Dann hatten sie 2 Jahre eine ganz schwierige Zeit in einem Team. Da gab es wirklich schwierige Teamprobleme, die sich immer mehr zugespitzt haben. Sind dann zurückgekommen, etwas frustriert. Die Frau wollte dann eigentlich nicht mehr ausreisen. Der Mann hatte noch den Zug dahin. Sie haben dann eine ziemliche Zeit gebraucht, um sich wieder durchzuringen. Sind wieder ausgereist in ein anderes Gebiet. Dann waren sie 3 Monate dort. Dann hat die Frau Diagnose Brustkrebs bekommen. Dann mussten sie wieder zurück. Und Ende 2014 ist die Sabine dann gestorben. Das sind so Dinge, wo wir einfach nicht wissen, warum macht es Gott so? Das waren doch Leute, die haben wirklich alles aufgegeben, die haben sich durchgekämpft, die haben immer wieder um die Berufung gekämpft. Und wir zweifeln dann an Gottes Gerechtigkeit, wie es hier schon steht. Dass er wirklich zu seinen Zusagen steht. Dass er die Situation richtig einschätzt. Dass er merkt, wie ich damit zu kämpfen habe und mich unverstanden und alleine fühle. Dann geht es uns wie David hier. Wir machen Gott für den Riss verantwortlich, der da plötzlich zwischen ihm und uns entstanden ist. Deswegen hat David hier diesen Ort Peres Usa genannt. Der Riss zwischen mir und Gott. Ich habe den Eindruck, dass uns der Text in 2 Bereichen ganz konkret anspricht. Der erste Bereich: Was prägt letztendlich deine Beziehung zu Gott? Und da musst du jetzt mal in dich hineinhören und ganz ehrlich mit deinen Gedanken und mit deinen Gefühlen umgehen. Vielleicht musst du dir auch zu Hause mal ganz alleine Zeit nehmen, wenn du da irgendwas merkst. Bist du oft nie so richtig sicher, ob Gott auf deiner Seite steht? Gibt es Ereignisse in deinem Leben, die du bis heute nicht verstehst und die dich immer wieder hindern, Gott konkret zu vertrauen? Kann es sein, dass irgendein unverständliches Handeln Gottes, ein tragisches Ereignis, in den Mittelpunkt deiner Beziehung zu Gott gerückt ist und dich hindert, im Glauben zu wachsen, dich mit Begeisterung für Gott einzusetzen, wo er dich hingestellt hat? Dann bring das ganz offen vor Gott. Das ist ganz wichtig, dass man diese Dinge reflektiert und dass man da auch ehrlich ist vor Gott. Herr, das verstehe ich bis heute nicht. Wenn ich daran denke, dann wird es mir heiß wie dem David. Dann ergrimme ich irgendwo innerlich. Dann komme ich in Opposition zu dir. Aber bleib nicht dabei stehen. Dann bring das vor ihn und sag ihm, ich möchte, dass du mir mein Misstrauen wegnimmst. Ich möchte, dass du es mir vergibst. Ich möchte, dass der Glaube, das Vertrauen in dich und deine Zusagen in mich hineinströmen und jeden Winkel ausfüllen. Das möchte ich, Herr. Schenk's mir. Denn eines macht Gott in seinem Wort ganz klar, die Zusagen und die Verheißungen Gottes und sein verständliches Handeln nehmen den allergrößten Raum in seiner Offenbarung ein, quer durch die Bibel. Den allergrößten. Er hat kein Problem mit dir und mit deiner Menschlichkeit. Das muss man sich immer und immer wieder vor Augen führen. Wir haben es immer wieder so Momente. Also ich kenne die ziemlich oft in meinem Leben, wo ich einfach merke, ich komme mit meiner Menschlichkeit nicht zurecht. Mit dem Versagen um mich herum, mit den Reaktionen und mit dem Ganzen. Aber er hat kein Problem damit, mit dir. Dafür hat er eine Lösung geschaffen. Und ich zitiere nochmal so zwei Sprüche, die ihr schon ein paar Mal von mir gehört habt. Er hat dich brutto erkauft mit all dem Schlechten und Bösen, das in dir drin ist, neben all dem Guten, das auch in dich hineingelegt wurde. Er hat dich wirklich brutto erkauft. Das ist wirklich so. Und du kannst Gott nicht überraschen. Gott wird nie sagen, ups, das hätte ich nie von dem gedacht, dass du so daneben sein kannst. Oh, das läuft ja total aus dem Ruder. Nein, das denkt er nie, weil er dich kennt. Er kennt dich bis an dein Lebensende. Er weiß schon genau, was alles passieren wird. Und genau für diese, ich sage es jetzt mal ein bisschen krass, doofen, ekligen, verratzten, selbstsüchtigen, bösen Dinge meines und deines Lebens hat er durch Jesus die Lösung geschaffen. Genau dafür. Für nichts anderes. Aber er hat ein Problem mit dir, wenn du dich nicht auf seine heiligen Zusagen einlässt. Genau darin sind die großen Glaubensväter, inklusive David, die wahren Vorbilder für alle Gläubigen geworden. Und der zweite Bereich, der hier angesprochen ist, Gott braucht uns nicht. Ich muss mich nicht zum Nothelfer Gottes aufspielen. Bei Usa war es wahrscheinlich ein Reflex aus bester Absicht heraus. Aber genau so tun wir vieles aus bester Absicht heraus. Wie oft setzen wir uns bei einem Problem alle unsere menschlichen Hebel in Bewegung? Wir lassen unsere Kontakte spielen. Wir schnüren ein Hilfspaket menschlicher Lösungsversuche. Wir verbringen viel Zeit mit in Überzeugungsarbeit oder versuchen Situationen oder Menschen zu beeinflussen. Aber wie wenig Zeit verbringen wir vor Gott damit? Ich bin manchmal wirklich erschrocken, wie es manchmal so auf den letzten Drücker in mein Bewusstsein vordringt. Hast du eigentlich schon mal richtig dafür gebetet? Bist du schon mal vor Gott auf die Knie gegangen für das, was dich jetzt so bedrückt? Wie viel Zeit hast du dafür verwendet? Und wie viel Zeit hast du zuerst in diese menschlichen Lösungsversuche verwendet? Wir sollten die Dinge, die uns zu schaffen machen, wirklich in seine Hände geben. Unsere Sorgen auf ihn werfen. Wie oft meinen wir, dass wir den Karren aus dem Dreck ziehen müssen? Und pfuschen Gott ins Handwerk. Als wenn du in einer Leitungssituation bist, dann weißt du das auch, wie oft wir das versuchen. Dass wir meinen, wir haben jetzt die Verantwortung, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und wie oft musste ich merken, nee, erstens mal kann ich es nicht und zweitens mal ist es nicht meine Verantwortung, sondern das ist Gottes Verantwortung. Gott braucht uns nicht, das ist eine gefährliche Aussage. Deswegen muss man das immer in den Kontext hineinstellen, in den es hineingehört. Ich sage es mal so, Gott braucht uns nicht, weder in der Gemeinde noch in der Mission. Weder im Blick auf das Erreichen von Unerreichten, noch in der Förderung des Glaubenswachstums. Weder in der Finanzierung von Bauvorhaben noch von Missionsprojekten. Das hört sich richtig krass an. Aber das sollte man nicht so sagen ohne den Zusatz, Gott braucht uns nicht als Nothelfer. Er will uns sehr wohl gebrauchen. In all dem, was ich gerade erwähnt habe. Da möchte er uns hundertprozentig gebrauchen. Und da möchte er, dass wir uns hundertprozentig investieren. Aber nicht als Nothelfer. Er verlangt von uns ganze Hingabe, volles Opfer. Aber nicht, wenn wir ihm das Helfen aus der Hand nehmen. Er bereitet die Werke vor, in denen wir wandeln sollen, nicht er. In denen wir wandeln sollen. Nicht wir bereiten die Werke vor, sondern er bereitet sie vor. Er teilt die Gaben aus, wie er will. Nicht wir. Es sind nicht unsere Gaben. Er teilt sie zu. Die Heiligkeit Gottes akzeptieren bedeutet, ich verstehe oft nicht, was Gott tut. Ich habe oft Mühe in meinem Leben und meiner Umgebung, die Dinge richtig einzuordnen. Geschweige denn im Blick auf die Probleme dieser Welt. Ich verstehe da vieles nicht, warum das so läuft. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Das macht überhaupt nichts, wenn ich es nicht verstehe. Nur so akzeptiere ich wirklich die Heiligkeit Gottes. Weil ich ihm dann alles zutraue und wenn das Chaos noch so groß ist und ich absolut keinen Schimmer einer Lösung am Horizont sehe, und da habe ich so ein Zitat gefunden, das ich euch hier reinkopiert habe, es ist nicht falsch, sich um Verständnis zu bemühen von Dingen, die sehr schwierig sind zu verstehen. Jedoch wichtig, sich dabei nicht auf unseren Verstand zu verlassen. Früher oder später wird er, also unser Verstand, uns Fragen stellen, die wir nicht beantworten können. An dieser Stelle ist es gut, uns an Gottes Wort zu erinnern, das sagt, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt. Und da sagt Gott wieder, das macht nichts, wenn du es nicht verstehst. Wir sind von der Verantwortung befreit, in allem einen Sinn zu finden. Und so akzeptierst du die Heiligkeit Gottes. Und so legst du dein Vertrauen in Gott. Und zum Schluss noch, Gott gibt Segen dort, wo das Zeichen seiner Gegenwart untergebracht ist. Die Verse 11 bis 15, hier der Vers 11, die Lade des Herrn blieb 3 Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Das ist auch nochmal interessant. Aus dem momentanen Nichtverstehen heraus sucht David nach einer Notlösung. Wir wissen nicht viel darüber, da steht eben nur dieser Satz. Aber es ist anzunehmen, dass David mit seiner Übermacht und als König von Israel die Bundeslade dem Haus Obed-Edom einfach aufgezwungen hat. Da habt ihr das Ding. Ich kann momentan nichts mehr damit anfangen und ich möchte nichts mehr damit zu tun haben. Da habt ihr das Ding. Und es ist sicher, dass das keine Juden waren, sondern, wie die Bedeutung des Namens aussagt, Knechte der lokalen Gottheit Edom. Und da wird uns wieder so vor Augen geführt, die Demonstration der Souveränität Gottes. Gott hat die Freiheit und die Güte, Ungläubige zu segnen, ohne Rücksicht auf Herkunft und persönliche religiöse Einstellung. Das ist interessant. Gott hat die Freiheit und die Güte, Ungläubige zu segnen, ohne Rücksicht auf Herkunft und persönliche religiöse Einstellung. Das, was für die Philister zum Fluch wurde, macht Gott selbst hier zum Segen. Das waren beides Ungläubige, die Edomiter und die Philister. Bei den einen wird es zum Fluch, bei denen macht es zum Segen. Und was für eine Chance der Begegnung mit Gott. Was für ein gewaltiger Fingerzeig Gottes, dass Gott selbst tatsächlich so handelt, souverän. Entgegen aller menschlichen Erwartungen, gerade auch von gläubigen Menschen. Die Geschichte der weltweiten Mission ist voll von dieser Demonstration der Souveränität Gottes. Gott hört das leiseste Rufen eines Herzens, das ihn sucht. Keiner von uns weiß es. Auch wir als Gläubige wissen das nicht. Wir können das nicht einschätzen bei Menschen, die fern sind von Gott. Und mitten in der Masse von verfolgten Christen, von traumatisierten Flüchtlingen und so weiter, da hört Gott dieses Rufen. Auch das verzweifelte Rufen von Menschen, die ein total falsches Gottesbild haben, die ganz anders geprägt wurden in ihrer Religion. Gott hört es. Als David das gehört hat, dass Gott das Haus Edom segnet, also Obed-Edom. Als David das gehört hat, da hat es was in ihm bewirkt. Da hat es was ausgelöst. Der Zorn und das Unverständnis weicht der Furcht und schließlich der Erkenntnis, der göttliche Segen ist nicht wie eine Ernte, die man einholen kann, weil man sich gut vorbereitet hat, weil man alles richtig gemacht hat. Oder weil man weitgehend alles richtig geplant und die richtige Strategie gefunden hat und so weiter. Der göttliche Segen ist und bleibt eine Gnade Gottes. Überall macht sich Gott klein, um den Menschen sein Heil zu schenken. Und er macht sich wirklich klein, um uns sein Heil zu schenken. Er hat sich klein gemacht. Wir feiern Weihnachten, da ist es, das ist ja das Thema. Aber nirgends und niemals macht sich Gott zum Sklaven. Er ist und bleibt der absolut Erste und Handelnde und Souveräne. Diese neue Gottesfurcht hat bei David etwas verändert. Verse 13 bis 15. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Oh, reden wir nicht drüber. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet. So führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhorns herauf. Also das war auch nochmal so ein Event da, wo man sich nicht richtig vorstellen kann. Mit noch viel mehr Elan, mit ganzer Hingabe und fokussiert auf die Ordnungen Gottes, gab David Gott den Raum, der ihm gebührt. Und da wird so deutlich, kein Einsatz für Gott kann jemals zu groß sein. Und das hat David immer wieder praktiziert. Das war das, was ihn zum Mann nach dem Herzen Gottes gemacht hat. Immer wieder, auch wenn er gefallen war, wenn er nicht verstanden hat. Wenn dann der Zugang wieder kam zu Gott, dann war er voll dabei. Da gab es keinen Halt mehr. Da hat er alles investiert. Und es war ihm egal, was die Menschen von ihm gedacht haben. Wir wissen ja, wie die Geschichte dann weiterging, als er da nach Jerusalem reingetanzt ist. Nur das Beste, keine Reste. Das verdient unser Gott. Dafür hat er den Weg frei gemacht. Lassen wir uns herausfordern von der Heiligkeit Gottes und von seiner Souveränität. Legen wir das, was wir nicht verstehen, voll Vertrauen in seine Hand. Vergeude deine Zeit nicht als Nothelfer Gottes. Das Wesentliche tut Gott selbst. Aber er möchte, dass wir mit Begeisterung und mit ganzem Einsatz dort mithelfen, wo er uns einen Platz, eine Aufgabe zuweist. Das möchte er. Und dass dieses Vertrauen in Gott, auch wenn wir Dinge nicht verstehen, dass dieses Vertrauen immer wieder den ganzen Raum einnimmt in unserem Herzen. Und wir sagen können, Herr, ich bin so froh, dass ich dir das loslassen kann, auch alles, was ich nicht verstehe. Bei dir ist es richtig aufgehoben. Du bist der Souveräne, der Allmächtige und der Erbarmer, wie keiner Erbarmer sein kann. Ich habe noch zwei Zitate aus einem Buch am Schluss. Glaube niemals, dass Gottes Schweigen oder seine anscheinende Untätigkeit ein Beweis für sein Desinteresse wären. Bei Gott geschieht immer etwas, selbst wenn anscheinend gar nichts geschieht. Glaubt es, bei Gott geschieht immer etwas. Auch wenn du den Eindruck hast, geschieht gerade gar nichts. Es läuft immer was bei Gott im Blick auf dich. Glaubt es. Und manchmal gefällt es Gott, um seine Handlungsweise noch zu unseren Lebzeiten, uns seine Handlungsweise noch zu unseren Lebzeiten zu erklären. Jedoch zu Zeiten, in denen nichts einen Sinn zu ergeben scheint, wenn wir ein Geschehen unfair empfinden und das Gefühl haben, ganz allein in Gottes Wartezimmer zu sitzen, dann sagt er uns einfach, vertrau mir. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du einen Weg für uns gebahnt hast, der in all dem, was wir nicht verstehen, was uns manchmal unheimlich bedrängt und bedrückt und uns lahmlegt und uns in Opposition sogar zu dir führt, dass wir in all dem immer wieder deine Gnade und Barmherzigkeit erleben dürfen. Du kennst das bei uns, du kannst damit umgehen, Herr. Und das zeigst du auch hier wieder mit dieser Geschichte von David. Aber du möchtest von uns, dass wir uns deiner Heiligkeit und deiner Souveränität wirklich auch bewusst sind und in diesem Spannungsbogen, in dem wir da drin sind, immer wieder volles Vertrauen zu dir praktizieren. Das ist dir wichtig, Herr. Darauf hast du das Heil aufgebaut, auf den Glauben. Das machst du zum Zünglein an der Waage. Und so hilf du, Vater im Himmel, dass wir immer wieder zurückkehren zu diesem Vertrauen zu dir, dass du es richtig machst. Und dass Dinge, die wir nicht verstehen, dass wir die einfach in deinen Händen lassen dürfen. Und dass wir nicht versuchen, Nothelfer zu sein, sondern wirklich vor dir stehen im Gebet und im Ringen um das, was verändert werden muss. Herr, dass das Gebet in unserem Leben noch eine viel größere Rolle spielt, dass wir viel mehr zu dir kommen und dir die Dinge einfach zu Füßen legen und dann abladen und loslassen und vertrauen. Du kennst die Situationen von jedem Einzelnen hier. Du weißt, wo da Dinge sind, die vielleicht blockieren. Herr, hilf du, dass diese Blockaden aufgehoben werden, dass wir zu dir kommen und dass du unser Leben richtig erfüllen kannst und dass wir so begeistert wie David auch immer wieder mit dir durch dieses Leben gehen und dann anderen auch einen Wegzeiger sein können zu dir, dem liebenden, allmächtigen, barmherzigen Vater. Lobpreis und Dank sei dir, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir darin immer wieder auch erkennen, wie du uns Mut machst, uns dir so zu nähern und deine Zuwendung in Anspruch zu nehmen. Amen.